Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch sein zu können und über das Thema Auferweckung zu sprechen. 4 Abende, wo es um Supernatural geht, um übernatürliche Dinge, und sind 4 von den Zeichen, von denen das Johannesevangelium uns berichtet. Im Johannesevangelium finden wir 4 Wunder, nee, nicht, stimmt nicht, 4 plus 3, wir finden 7 Wunder Jesu, und sie werden als Zeichen bezeichnet. Das erste ist die Verwandlung von Wasser in Wein in Kana bei der Hochzeit. Und das letzte ist diese Auferweckung, mit der wir uns heute beschäftigen. Diese Geschichte, Johannes 11, das ist eine wirklich bemerkenswerte Geschichte. Denn es ist eine Geschichte von Zärtlichkeit und von Hass. Es ist eine Geschichte voller Spannung und Drama. Es ist eine Geschichte von Freundschaft und Trauer. Und es ist vor allen Dingen eine Geschichte von Verzweiflung und neuer Hoffnung. Und das Ganze unter dem Thema Auferweckung. 45 Verse, relativ lang, dieser Abschnitt in Kapitel 11 aus dem Johannesevangelium. Wir werden es alles lesen mit verteilten Rollen, sodass ihr ein bisschen hineinkommt in diese Spannung. Und ich werde zwischen den einzelnen Abschnitten immer wieder etwas sagen. Und ich werde dann auch erst bitten, dass die nächste Folie kommt, wenn es dran ist. Also das Thema Auferweckung, und es geht los.
Ein Mann namens Lazarus war schwer krank. Er lebte in Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war diejenige, die Jesus, den Herrn, mit kostbarem Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Ihr Bruder Lazarus war schwer erkrankt. Die beiden Schwestern schickten nun eine Nachricht zu Jesus. Meister, das sollst du wissen, der, den du liebst hast, ist schwer krank. Als Jesus diese Nachricht erhielt, sagte er: Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern sie hat ein anderes Ziel. Sie soll Gottes Größe deutlich machen, und gleichzeitig soll der Sohn Gottes durch sie in seiner Herrlichkeit hervortreten.
Wir sehen hier in diesen einleitenden Worten, da ist eine kleine Familie, 2 Schwestern, ein Bruder, Martha, Maria, Lazarus oder auf Hebräisch Eleazar. Und sie sind so eine WG, so eine Singles-WG, so wie es vielleicht auch manche in Marburg geben mag. Und sie sind mit einer ganz besonderen Freundschaft mit Jesus verbunden. Wie diese Freundschaft angefangen hat, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie oft Jesus die Zeit hatte, bei ihnen dort in Bethanien vorbeizukommen. Es ist eine Ortschaft oben auf der Rückseite des Ölbergs, wenn man von Jerusalem kommt, nicht weit. Man kann das in ein paar Stunden, 2 Stunden etwa entspannt, ich vielleicht in 2,5 Stunden gehen. Und da wohnte diese kleine WG, und ich finde das toll, Jesus hatte Freunde. Es ist ein großartiges Ding, Freunde zu haben. Hast du Freunde? Und jemand kam mal zu mir und sagte: Du, ich habe keine Freunde. Dann habe ich gesagt: Weißt du was, wenn du keine Freunde hast, dann wirst du doch ein Freund für jemanden. Weil es ist ein Geheimnis von Freundschaft. Du wirst Freunde haben, wenn du für andere ein Freund wirst. Jesus hatte Freunde, diese kleine Gruppe hier. Und wir lesen überall in den Evangelien, da gibt es Menschen, die in besonderer Weise mit ihm verbunden waren, Frauen und Männer. Sie waren teilweise in so einem besonderen Verhältnis des Schülers zu ihrem Meister, zu ihrem Lehrer, Jünger, so heißt es in der Luther-Übersetzung. Und hier ist diese WG. Dass wir Verwandte haben, das ist normal, die suchen wir uns meistens nicht aus. Ein Meister-Jünger-Verhältnis ist vielleicht auch damals besonders etwas Normales, aber es geht darüber hinaus. Jesus hat Freunde, er war ein Freundschaftsstifter. Er sagt einmal: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und das weitet er dann aus auf alle seine Jünger. Wenn wir dieses Wort hören, das Jesus zu uns sagt: Hey, du bist mein Freund. Ich will Freundschaft mit dir leben. Du bist meine Freundin, dann macht das was mit uns. Es gibt uns eine Würde, es gibt uns einen Status, es gibt uns einen Namen, es gibt uns einen Raum des Lebens. Wir dürfen etwas sein. Und die Bibel gibt uns viele solche Worte, die uns stärken und die uns etwas Besonderes zusprechen. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen Gottes Mitarbeiter sein. Wir dürfen seine Botschafter sein und wir dürfen Freunde von Jesus sein. Alles das sind Ehrentitel. Und wir sehen diese besondere Beziehung hier in der Mitte. Da heißt es, der, den du lieb hast, der ist schwer krank. Dein Freund, der, den du lieb hast, der ist schwer krank. Normalerweise würde man in so einer Situation möglichst schnell dahin gehen, möglichst schnell zu dem gehen, der so schwer krank ist. Wer weiß, wie lange der das noch aushält, noch lange leben wird. Doch erstaunlicherweise tut Jesus das nicht. Nächste Folie.
Als er die Nachricht erhalten hatte, dass Lazarus schwer krank war, blieb er noch weitere 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt.
Wir wissen, wo er sich aufhielt, nämlich unten in der Jordanebene, bei Jericho, vielleicht sogar auf der anderen Seite, im heutigen Jordanien. Er kriegt diese Nachricht, dass die Nachricht von Jerusalem bis zu ihm kommt, ist mindestens eine Tagesreise. Dann hat er die Nachricht, er bleibt noch 2 Tage und dann geht er los. Das heißt, es sind 4 Tage zwischen dieser Nachricht und dieser Krankheit von Lazarus, diesem Schwerkranksein und dieser Nachricht. Das ist ein seltsames Verhalten. Warum wartet Jesus extra noch? Ich habe jetzt mal in den verschiedenen Kommentaren gelesen. Kommentare, das sind so Erklärungen der Bibel oder etwas vornehmer ausgedrückt Auslegungen. Da gibt es verschiedene Theorien, keine von denen hat mich wirklich überzeugt. Eine Theorie haben die Jünger, weil da oben in Judäa, das war nahe bei Jerusalem, da hatte sich Jesus schon Feinde gemacht oder Leute waren zu Feinden für Jesus, zu Jesus geworden. Und vielleicht sagten sie, vielleicht war das der Grund, dass der Angst hatte, da oben hinzugehen. Nächste Folie.
Erst danach sagte er zu seinem Schüler, lasst uns wieder nach Judäa aufbrechen. Da sagten seine Nachfolger zu ihm, Lehrer, die Leute in Judäa wollten dich doch gerade erst steinigen und jetzt willst du schon wieder dorthin gehen? Da antwortete Jesus, ist es am Tag nicht 12 Stunden hell? Wenn jemand am Tag herumläuft, dann stolpert er nicht, weil er das Licht und dadurch die Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht herumläuft, dann stößt er sich, denn er trägt ja kein Licht in sich selbst.
Also die Jünger haben Angst und sagen, da oben in Judäa, in den Bergen, bei Jerusalem, da wollten sie sich doch umbringen. Und ist das nicht gefährlich? Aber es geht Jesus um etwas ganz anderes. Ihm ist das egal, ob es gefährlich ist, sondern er wartet den richtigen Zeitpunkt ab. Und das sagt er in diesem hier etwas schwer zu deutenden Wort. Er sagt, am Tag gibt es 12 Stunden, und wenn jemand am Tag herumläuft, dann stolpert er nicht, weil er hat ja das Licht, aber wenn er Nacht herumläuft, dann stößt er sich. Er hat ja kein Licht in sich selbst. Jesus redet hier über sich selbst als das Licht der Welt. Und er sagt eigentlich, mir ist es egal, ob ich einen Tag früher oder einen Tag später gehe, weil es geht jetzt auch nicht drum um Angst und Gefahr und Dunkelheit, sondern das Licht ist ja da. Aber er wartet auf den Zeitpunkt, den Gott ihm zeigt, weil er möchte, dass die Herrlichkeit Gottes sich in einer ganz besonderen Weise offenbart. Und dazu brauchte es diese Pause, dieses Warten, diese Zwischenzeit. Es brauchte diese Situation der Unsicherheit, wie wir gleich noch sehen werden. Es brauchte dieses, dass man nicht weiß, was passiert ist. Ja, es brauchte das, dass Lazarus sterben musste. Weil da, wo es dann ganz dunkel wird, in dieser Nacht des Todes, da kann das Licht von Jesus, das Licht seiner Herrlichkeit ganz neu und ganz anders aufstrahlen.
Nach dieser Aussage erklärte Jesus ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin zu ihm, um ihn aus dem Schlaf aufzuwecken. Da sagten seine Schüler zu ihm: Meister, wenn er schläft, dann wird er sicher wieder ganz gesund werden. Doch Jesus hatte davon gesprochen, dass Lazarus tot war. Seine Schüler hatten aber gemeint, dass er über den gewöhnlichen Schlaf gesprochen hatte. Da erklärte Jesus es ihnen ganz deutlich: Lazarus ist inzwischen gestorben, und ich freue mich darüber, dass ich nicht bei ihm war. Denn auf diese Weise wird euer Vertrauen gestärkt. Aber jetzt wollen wir zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der den Beinamen Zwilling trug, zu den anderen Schülern von Jesus: Dann wollen wir auch mitgehen, damit wir zusammen mit Jesus sterben.
Auf einmal steht das Wort Tod über der ganzen Sache. Erst denken sie, Lazarus schläft und dann wird er ja wieder gesund. Jesus sagt: Nein, der ist gestorben, der ist tot und jetzt gehe ich hin. Und sie können nur noch tot hören. Der Lazarus ist tot. Und was bringt's denn jetzt, dass Jesus noch dahin geht? Die wollen den auch töten, aber Jesus ist seltsamerweise entschlossen. Sie können ihn nicht aufhalten. Und die einzige Reaktion, die dann die Jünger, die Schüler von Jesus, hier allen voran, der Thomas hatte: Ja gut, dann gehen wir eben mit und werden mit Jesus sterben. Mehr können seine Jünger nicht begreifen in dieser Situation, als dass es eine Todessituation ist. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Situationen, wo alles dunkel aussieht. Situationen, wo du gar kein Licht mehr sehen kannst. Situationen, wo dich nichts mehr erreicht, kein Wort und keine Melodie und keine Farbe. Wo du denkst, jetzt ist wirklich, wirklich das Ende. Jetzt kann ich nicht mehr. Mein Freund hat mir das erzählt vor einigen Monaten, dass er, der immer sehr, sehr erfolgreich war, dem alles gelang, der Erfolg hatte in den Unternehmen, die er geführt hat, Geld hatte, dass er auf einmal in so eine Situation der absoluten Not kam, wo nur noch der einzige Ausweg zu sein schien, dass er sich das Leben nimmt. Weil es war alles dunkel. Wenn wir mal in unsere Welt schauen, dann ist der Tod, so denken viele, das letzte Wort. Wir können vielleicht ein Lebenswerk schaffen, das uns überdauert. Ich habe gestern Abend die Biografie von Bertolt Brecht noch spät nachts im Fernsehen gesehen. Und was war das für ein mächtiger Mann, der die Frauen erobern konnte und der Erfolg hatte und der geachtet war, für den man ein eigenes Theater sogar eröffnet hat. Aber dann irgendwann war tot und dann liegt da nur noch so ein Grabstein und da ist ein Eisensack drin und da liegt der Körper drin und über dem Grabstein steht nur Brecht. Das ist das Ende. Jetzt kennen wir ihn noch, wir mussten jedenfalls in der Schule Texte von Brecht lesen, sie sind ja auch sehr anregend. Aber wie ist das in 200, 300 Jahren, wie ist das in 1000 Jahren? Dieser Tod ist sozusagen das letzte Wort über dem Leben der Menschen. Vielleicht gibt es noch, wie bei manchen ganz Bekannten oder vielleicht im engen Kreis der Familie, so eine Art Nachrauschen. Aber das war es dann. Und so können die Jünger nur dieses eine sehen, dass da am Ende der Tod steht. Lass uns mit ihm zusammen sterben. Doch jetzt spitzt es sich zu und es kommt immer mehr zu diesem dramatischen Punkt. Nächste Folie.
Als Jesus dort ankam, stellte sich heraus, dass Lazarus schon 4 Tage lang im Grab lag. Der Ort Bethanien liegt nicht weit von Jerusalem, ungefähr 3 Kilometer. Viele Leute aus Judäa waren zu Martha und Maria gekommen, um ihnen ihr Beileid über den Tod ihres Bruders auszudrücken. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus.
In Bethanien ist Totenklage. Der Tote ist beerdigt. Wir lesen später in einem Felsengrab. Und jetzt kommen die ganzen Leute, um mit zu klagen. Aber sie kommen nicht zum Grab, sondern sie kommen zum Haus. Sie sitzen dort. Wir haben das in Afrika, im Sudan vor allen Dingen oft erlebt, dass wenn dann jemand starb, dass dann mehrere Tage lang man einfach in diesem Haus saß und die Leute kamen und saßen teilweise schweigend zusammen. Aber oft, wenn die Frauen zum ersten Mal kamen, Männer durften es nicht, dann haben sie ein wahnsinniges Klagegeschrei erhoben. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass wenn wir so in die Nähe von so einem Haus kamen, wo so eine Trauerversammlung war und dieses Klagegeschrei ertönte, da fing ich an zu weinen, obwohl ich den Toten überhaupt nicht kannte. Das war total ergreifend. Da blieb nichts mehr, da konntest du dich überhaupt nicht dessen wehren. Wir waren in England, als Princess Diana gestorben war. Wir waren dort auf einer Hochzeit, wo ich mithelfen sollte. Das war die Hochzeit von Judy Bailey und ihrem Mann Patrick de Poole. Ich sollte da predigen und mithelfen bei der Zeremonie. Und es war gerade diese Tage, wo die Lady Diana gestorben war. Und wir sind dann da hingekommen an Kensington Palace am nächsten Tag. Und da waren ohne Ende Blumen und Teddybären und Briefe an die Lady Diana. Mutter Teresa war auch gerade gestorben, aber das war irgendwie nicht ganz so wichtig wie Lady Diana. Und wir kommen dahin und ich spürte das, so ab etwa 10 Meter Entfernung war man wie ergriffen von dieser Traueratmosphäre. Also man fing an zu weinen, obwohl es war, als ob in der Luft Trauer in maximaler Potenz war. Man kann das gar nicht beschreiben. Und solch eine Situation ist das hier. Viele Leute kommen, sie sitzen, sie trauern, sie müssen bewirtet werden. Maria ist diesmal die Dienende, anders als im Lukas-Evangelium. Und Martha ist die, die losläuft. Maria muss da bei den Gästen bleiben, aber Martha kommt und läuft zu Jesus. Sie fängt ihn ab, bevor er überhaupt richtig zu dem Haus hinkommt. Und wir lesen jetzt weiter.
Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du nun hier bei uns gewesen wärst, dann wäre mein Bruder bestimmt nicht gestorben. Aber selbst jetzt noch weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, ganz egal, was du von ihm erbittest. Da sagte Jesus zu ihr: Dein Bruder wird wieder lebendig werden. Martha antwortete: Ich weiß, dass er wieder lebendig werden wird, bei der Auferstehung am Ende der Zeiten.
Das ist so wie so ein Zwischenzustand. Die Martha kommt und sie macht einen unglaublichen Vorwurf. Die sagt: Wenn du nur hier bei uns gewesen wärst, hör mal, wir haben dir einen Boten gesandt. Wenn du sofort gekommen wärst, vielleicht wärst du noch da gewesen, wo er gelebt hat. Und wir wissen doch, dass du Menschen heilen kannst und dass du Wunder tun kannst. Was für ein Vorwurf und aber auch was für eine Hoffnung und Verzweiflung gemischt in diesem Satz. Und Jesus sagt dann etwas, was gerade ihr Verstehen total übersteigt. Er sagt zu ihr: Dein Bruder wird wieder lebendig werden. Und sie kann das nur, um sich auch selbst zu schützen, sozusagen wegdrücken und sagen: Ja, ja, das ist jetzt eine theologische Wahrheit. Am Ende der Zeiten gibt es die Auferstehung aller Toten und da ist mein Bruder Lazarus wahrscheinlich auch dabei. Aber Jesus geht näher ran und er macht ihr Hoffnung, dass diese Hoffnung nicht nur irgendwann ihre Erfüllung finden wird, sondern dass jetzt in diesem Augenblick Auferstehung und Leben Realität werden, Auferweckung Realität werden wird in dieser Situation. Wir lesen das weiter.
Da sagte Jesus zu ihr: Ich selbst bin die Auferstehung und auch das Leben. Jeder Mensch, der mir sein Vertrauen schenkt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und jeder, der im Vertrauen auf mich lebt, wird überhaupt nicht sterben, bis in alle Ewigkeit. Glaubst du das? Da antwortete sie: Ja, Herr, ich bin davon überzeugt, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt hineinkommt.
In diesem Gespräch mit seiner Freundin Martha die trauert um ihren gestorbenen Bruder Lazarus, kommt zum ersten Mal so etwas wie eine aufkeimende Hoffnung hinein. Jesus spricht Worte, die uns heute noch bewegen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. An wie vielen Gräbern habe ich schon selbst gestanden und diese Worte gehört oder, wenn ich die Beerdigung halten musste, diese Worte gesagt. Dass Jesus mehr ist als einer, der uns erzählt, dass da am Ende der Zeit es so etwas wie eine Auferstehung geben wird, sondern dass er selbst die Auferstehung ist und das Leben. Und dann ruft er die Martha. Wir werden gleich hören, wie er den Lazarus herausruft, aber er ruft auch die Martha heraus aus ihrer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hinein in den Glauben und sagt, Martha, glaubst du das? Und wir sehen zum ersten Mal so ein Stück Glaube. Dieser Glaube fokussiert sich nicht auf etwas, sondern auf Jesus. Herr, ich glaube, du bist der Messias. Ich glaube, du bist der Sohn Gottes, du bist der in die Welt gekommen ist. Ich glaube, du bist der Herr, der Retter, der Heiland, der Freund, der Meister. Martha hat ja schon viel mit Jesus erfahren. Und mit dieser Mischung aus Hoffnung, Glauben, Verzweiflung und Trauer läuft sie los zu ihrer Schwester Maria. Und das lesen wir jetzt.
Nach diesen Worten lief sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria. Sie sagte, der Meister ist jetzt hier und er lässt dich zu sich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu Jesus hin. Der war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Judäer, die mit Maria im Haus gesessen hatten, um ihr Beileid auszudrücken, merkten, dass sie schnell aufgestanden und hinausgegangen war. Deshalb folgten sie ihr, weil sie dachten, dass sie auf dem Weg zum Grab war, um dort zu weinen.
Und wir lesen weiter, bitte.
Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, ließ sie sich vor seinen Füßen niederfallen und sagte zu ihm, Herr, wenn du doch nur hier gewesen wärst, dann wäre mir der Bruder nicht weggestorben. Als Jesus sie so weinen sah und auch das Weinen der Leute, die mit ihr gekommen waren, erfassten ihn Zorn und Schmerz. Er fragte, wo habt ihr ihn beerdigt? Die Leute antworteten, Herr, komm hierhin und sieh es selbst. Da weinte Jesus.
Eine ungeheure Spannung. Der gleiche Vorwurf, den Martha Jesus gemacht hat, macht auch die Schwester Maria. Herr, wenn du doch nur hier gewesen wärst, dann wäre mir der Bruder nicht weggestorben. Hier ist diese Realität des Todes, die Realität des endgültigen Verlustes vor unseren Augen. Und zugleich die Realität von Jesus. Sie kannten ihn ja. Sie kannten seine Macht und seine Herrlichkeit. Und dann kommt dieser Satz, das ist einer der kürzesten Sätze im Neuen Testament, der heißt, da weinte Jesus. Ich finde diesen Satz unglaublich wichtig für unser Verständnis, wer Jesus ist. Er ist ein wahrer Mensch. Er ist nicht so eine Art Geist und Phantom oder Superman, der hier irgendwie so rumgelaufen ist, sondern er ist ein wirklicher Mensch mit wirklichen Gefühlen. Er kann uns verstehen. Er weiß, was Leiden heißt. Er weint angesichts der Todesrealität. Er weint über Lazarus, aber er weint über den Tod, der in der ganzen Schöpfung Raum gegriffen hat. Er weint über Leid und Unrecht und Mord und Trauer. Er weint über das Leiden der Menschheit und er leidet mit. Jesus weint. Dieser Satz ist einer der Gründe, warum ich an ihn glaube und warum ich liebe. Der Hebräerbrief drückt das so aus in Kapitel 4. Wir haben nicht einen hohen Priester, damit ist Jesus gemeint, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir. Und an anderer Stelle in Hebräer 5, doch er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor Gott gebracht, den aus dem Tode erretten konnte. Jesus weinte, Jesus schrie. Und das bewegt alle, die dort sind, wie wir jetzt weiterlesen.
Die Judäer, die dort waren, sagten, seht doch, wie sehr er ihn lieb gehabt hat. Aber einige von ihnen stellten die Frage, hätte dieser Mann, der sogar einem Blinden die Augen geöffnet hat, diesen Tod nicht verhindern können? Noch einmal wurde Jesus ganz erschüttert und lief zur Grabstätte.
Wir merken, es ist diese Bewegung vom Haus zum Grab. Inzwischen kommen die ganzen Leute mit und dieses Grab ist natürlich außerhalb des Ortes, weil damals Gräber nicht in dem bewohnten Ort sein durften, sonst wären die Leute verunreinigt worden. So läuft er es heraus und es spitzt sich alles zu. Jesus, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, er kommt zu dieser Realität des Grabes und an einem Grab, da ist man an einem Grab. Ich erinnere mich, wie mein jüngerer Bruder starb. Er war im Autounfall gestorben, als er 39 Jahre alt war. Und als wir ihn dann da runterließen in diese Erde hinein, da wusste ich, das ist jetzt endgültig, das ist jetzt vorbei. Den werde ich jetzt hier nie mehr sehen. Die Stimme werde ich nie mehr hören. Ich habe Bilder von ihm, natürlich, aber ihn werde ich nicht mehr sehen. Diese Endgültigkeit des Todes ist hier uns vor Augen, in diesem siebten und entscheidenden Zeichen, das uns im Johannesevangelium erzählt wird. Wir lesen weiter.
Weil es ein Höhlengrab war, lag ein großer Stein vor dem Eingang. Da sagte Jesus, räumt den Stein weg. Da sagte Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, der Leichnam stinkt sicher schon, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Da antwortete Jesus ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du nur vertrauen könntest, dann würdest du Gottes große Herrlichkeit sehen? Da hoben sie den Grabstein weg. Jesus richtete seine Augen nach oben und sagte, Vater, ich sage dir Dank, weil du meine Bitte erhört hast. Ich weiß, dass dein Ohr mir immer zugewandt ist. Dennoch spreche ich das aus wegen der vielen Menschen, die sich hier befinden. Sie sollen begreifen, dass du es bist, der mich beauftragt und gesandt hat.
Hier zeigt Jesus durch das Gebet, worum es in diesem Zeichen, in diesem Wunder geht. Ja, es geht um Lazarus. Ja, es geht um seine Freundinnen Maria und Martha. Ja, es geht um die Menschen, die jetzt hier sind und die trauern. Aber es geht um noch etwas Größeres. Es geht darum, dass die Herrlichkeit Gottes, die sich in Jesus offenbart, hier so deutlich offenbart, und zwar kurz bevor er dann selbst hingerichtet wird am Kreuz, dass die Menschen noch einmal sehen können, wer er ist. Also dieses Wunder ist nicht in sich so wichtig, wow, da ist einer von den Toten auferweckt worden, sondern dann wäre es nur ein Mirakel, sondern es ist ein Zeichen. Deswegen betont es Johannes immer wieder, es geht um Jesus und es scheint, es zeigt auf Jesus. Und jetzt lesen wir die letzte Folie.
Als Jesus das gesagt hatte, rief er mit gewaltiger Stimme, Lazarus, komm jetzt heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Er war von oben bis unten mit Tüchern umwickelt und sein Kopf war mit einem Schal umhüllt. Da sagte Jesus, wickelt ihn los, damit er sich bewegen kann. Viele von den Judäern, die Maria besucht hatten, sahen das mit eigenen Augen und kamen zum Glauben an Jesus.
Das ist das Ziel, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und Glauben heißt, sich mit ihm zu verbinden für Zeit und für Ewigkeit. Jesus zeigt hier in dieser Begebenheit, in diesem Zeichen, seine Liebe, er zeigt seine Freundschaft, er zeigt seine Menschlichkeit, aber er zeigt auch seine Herrlichkeit. Was lerne ich daraus? Ich habe jetzt ganz bewusst einen anderen Predigtstil gewählt wie sonst, wo ich meine 3 Punkte habe. Ich habe euch mit hineingenommen in diese Geschichte und jetzt zum Ende ganz kurz habe ich noch ein paar Gedanken und dazu lade ich uns ein, dass wir jetzt das Bild auch noch sehen. Ich finde das cool, weil das aus der Perspektive von Lazarus ist. Was nehme ich jetzt, Roland, ganz persönlich mit von dieser Geschichte, über die ich schon oft in meinem Leben nachgedacht habe und sicher noch oft nachdenken werden, die ich jetzt gar nicht ausschöpfen kann. Deswegen ganz kurze Punkte. Ich lerne erstens daraus, Jesus ist unser Freund und wir bedeuten ihm viel. Er ist bereit, mich seinen Freund zu nennen. Das finde ich großartig. Wie wir dann im Folgenden hören, ist er bereit, sein Leben zu geben für seine Freunde. Und das Zweite, was ich lerne, ist, Jesus hat immer den Überblick. Für uns ist das eine ungeheure Spannung zwischen dem, was wir hoffen, aber noch nicht ist. Und auf einmal merken wir, und wir spüren, Jesus ist doch schon längst dabei gewesen, auch wenn ich es noch nicht gemerkt habe. Wir sehen immer nur den kurzen Augenblick, diese Spanne. Aber wie es an einer Stelle heißt hier, er weiß schon, was er tun will. Und er kann jede Situation verwandeln. Und drittens, Jesus gibt uns deutliche Zeichen. In unserem Leben können wir das manchmal erleben. Ich habe heute Morgen eine Sprachnachricht gekriegt von einem Freund. Ich habe gestern Abend mit ihm um eine Sache gebetet über Telefon. Und heute sagt er, Roland, gestern war ich noch so verzweifelt. Und jetzt ist heute das passiert, wofür wir gebetet haben. Jesus ist der wahre Gott. Das fand ich so cool. Es ist jemand, der aus einem muslimischen Hintergrund kommt, den ich taufen durfte. Und er war gestern ganz verzweifelt und abends spät über Telefon, weil er wohnt nicht hier in Marburg, haben wir gebetet. Und jetzt sagt er, Jesus hat uns in so kurzer Zeit erhört. Solche Zeichen können wir manchmal sehen in unserem Leben. Und wir merken, Gott ist hier. Hier bei Lazarus sehen wir, das kann nur Gott selbst, der Schöpfer, das Leben aus dem Tod. Aber manchmal passiert es auch nicht so schnell. Und das ist diese Spannung. Und mein letzter Gedanke hier, auch dieses Wunder allein führt noch nicht zum Glauben. Wenn man nämlich jetzt weiterlesen würde, merkt man, dass es eine zweite Reaktion gibt. Die einen kommen zum Glauben und die anderen beschließen, Jesus zu töten. Und deshalb ist immer, wenn es eine Verkündigung von Jesus gibt oder ein Wirken Gottes, die Entscheidung vor uns, wende ich mich ihm zu oder wende ich mich ab von ihm. Und die Einladung gilt für uns alle, anhand der Zeichen und Wunder die Herrlichkeit von Jesus zu erkennen und ihm auch in den Zeiten zu vertrauen, wo wir nichts spüren, wo seine Herrlichkeit verhüllt zu sein scheint. 7 Zeichen im Johannesevangelium, 4 davon haben wir hier an den Donnerstagen uns angeschaut, führen uns zu einem immer größeren Vertrauen und einer immer größeren Offenbarung von Jesus in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich der Herrscher bist über alles, wie wir vorhin gesungen haben, dass du der Sieger über den Tod bist, der Erlöser von den Ketten, dass du die Auferstehung bist und das Leben. Jesus, wir beten dich an und wir rufen deine Macht und Herrlichkeit aus, auch über unserem Leben, auch an diesem Abend, Herr. Du bist da. Du rufst, Lazarus, komm heraus. Und so rufst du uns heraus zu dir hin.